yourself. Es geht heute um Schadenfreude. Im Englischen gibt es dieses Wort nicht. Es muss umschrieben werden. Being joyful at the misfortune of others. Schadenfreude. Im Deutschen sagt man, Schadenfreude ist die schönste Freude. Schadenfreude ist die, die beste Freude. Ich nehme euch zurück zu 1938 in Graz. März war der Anschluss. Schon vor dem Anschluss haben die Einwohner von Graz, also etliche von den Einwohnern von Graz, den Nationalsozialismus willkommen geheißen. Es gab Demonstrationen in Graz, Züge, obwohl diese Partei verboten war, haben sie trotzdem für diese Partei demonstriert. Nach dem Anschluss, Hitler gab ihnen deshalb auch der Stadt Graz einen Ehrentitel Stadt der Volkserhebung wegen ihrer Verdienste um den Nationalsozialismus. Nach dem Anschluss wurden die Juden entrichtet. Die sogenannten Nürnberger Gesetze wurden angenommen, Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht wurde den Juden genommen, mit den Folgen, dass Ausbeutung, Erniedrigung, Demütigung, Enteignung alle rechtsgültig wurden. Acht Monate fast auf den Tag sind seit dem Anschluss vergangen. Es ist der 9. November 1938. Es war ein Mittwoch, eigentlich ein ganz normaler Schultag, doch es lag etwas in der Luft. Spät nachmittags trugen viele der Männer die schwarzen Uniformen der SA. Manche hatten Fackeln dabei. Am Abend ging ein Fackelzug von der Wiener Straße rüber zum Kai, Grieskai. Und Menschen kamen und folgten diesem Zug. Jugendliche hatten auf einmal Hakenkreuze an. Kindern wurde weiße Plaketten umgehängt mit dem Hakenkreuz schwarz drauf. Die Menge schrie und johlte, und da gehen wir zur nächsten Folie, und jubelte, als die Synagoge angezündet wurde und in Flammen aufging. Die Feuerwehr war schon vorher am Platz, damit ja nicht die anderen Gebäude im Umfeld gefährdet werden. Und von allen Seiten strömen die Grazer zu der brennenden Synagoge, um dem Spektakel zuzuschauen. Viele lachten und höhnten und spotteten. Aber es gab auch Grazer, die empört waren über diese Aktion. Ein damals 17-Jähriger erinnert sich, dass Menschen von der anderen Seite des Murufers im Augarten die SA laut beschimpften. Am nächsten Tag wurde am jüdischen Friedhof die Zeremonienhalle in Brand gesetzt, die Friedhofsmauer vernichtet, die Gräber geschändigt und auch dort gab es viel Schaulustige. Das ist sie. Jüdische Geschäfte wurden geplündert, private Wohnungen verwüstet, Männer wurden krankenhausreif geschlagen, 300 Männer, jüdische Männer werden festgenommen und ins KZ nach Dachau verschleppt. Eine zu der Zeit 18-jährige Jüdin erinnert sich, wie die SA um Mitternacht ihre Wohnung verwüstete, sie, ihre Familie und benachbarte Juden auf einen Lastwagen setzten, erst zur Synagoge brachten, damit sie den Brand zuschauen können. Und dann wurden sie außerhalb von Graz, nur mit der Kleidung, die sie hatten, abgesetzt und ihnen mit dem Tod gedroht, falls sie wieder nach Graz zurückkehrten. Am nächsten Tag wurde die Synagoge abgerissen und die Kosten dafür der Synagoge in Rechnung gestellt. Und natürlich war Graz nicht der einzige Platz, wo all das vorkam. In der gleichen Nacht wurde in ganz Deutschland und ganz Österreich Synagogen, Geschäfte, Wohnungen, Friedhöfe beschädigt oder zerstört. 3000 Juden wurden inhaftiert und in Konzentrationslagern verfrachtet. Zwischen 1000 und 2000 Juden verloren ihr Leben. Die systematische Unterdrückung und Vertreibung hatte begonnen. Und in Graz war es sehr erfolgreich. Im März 1940 wurde Graz als judenfrei ausgerufen. Diese Geschichte, besonders die Einwohner, welche sich über die Zerstörung der Synagoge freuten, erinnerte mich an Psalm 22, den wir uns kurz anschauen werden. Ein Psalm ist ein Lied, oft gesungen im Tempel mit Instrumenten als Begleitung. Doch Lieder und Poesie sind ganz anders wie im Westen. Im Westen reimen wir Lieder oder Gedichte. Im jüdischen Gedankengut gab es keine Reime, es wurde nicht gereimt, es wurde in Parallelismus gesungen und gedacht. Und es gab verschiedene Arten, normalerweise immer zwei Verse oder ein Vers mit zwei, two lines, how do you say that? Zwei Zeilen, genau. Und die erste wiederholte die zweite in anderen Worten oder sie sagte genau das Gegenteil oder sie hat aufgebaut auf der ersten Zeile. Es gibt verschiedene Arten von Psalmen. Gehen wir zum nächsten Mal. Da fehlt eine. Die häufigste ist ein Klagelied und Psalm 22 ist ein Klagelied. In der Überschrift steht etwas über den Autor, dass es David sein sollte und über das Lied selber oder die Melodie. Es sollte gesungen werden zu der Weise, ja, die Hirschkuh im Morgenrot. Ah ja, da sehen wir es. Klage des Einzelnen, dann Hymnus und so weiter und so fort. Aber bei weitem am meisten sind diese Klagelieder. Gehen wir zur nächsten, bitte. Danke. Also eine Hirschkuh im Morgenrot. Keine Ahnung, wie die Melodie ging, aber sie war bestimmt flott. Ja. Auf alle Fälle, dieses Klagelied sollte zu dieser Melodie. Diese einleitenden Worte standen nicht im Original. Sie wurden später angefügt. Also wissen wir gar nicht, ob David wirklich diesen Psalm geschrieben hat. Wie der Psalmist die Situation beschreibt, ist es unwahrscheinlich, dass dem der Fall ist. Psalm 22 beschreibt die verheerende Situation, in der sich der Psalmist befindet. Er wird von Feinden verfolgt, schikaniert, unterdrückt, eingeengt, bedroht, lebensgefährlich bedroht. Diese Feinde sind mächtige und einflussreiche Menschen. Sie umringen ihn wie eine Meute von reißenden Wölfen. Es sind böse Menschen, die ihn umkreisen, ihn anstarren, ihm nach dem Leben trachten. Und auch die ganze Menschenmenge, das Volk, verachtet ihn. Sie lacht ihn aus. Sie macht sich über ihn lustig. Sie verspottet ihn, wie er aussieht, wie hoffnungslos seine Situation, seine Lage erscheint. Und psychologisch ist er am Boden zerstört. Er fühlt sich nicht mehr als Mensch, sondern als Wurm, als Getier. Er erlebt Todesangst. Er schreibt, dass ihm sein Herz in seinem Inneren schmilzt, wegschmilzt. Er ist vollkommen erschüttert, entmutigt, überwältigt von seiner Situation. Dreimal klagt er: Wo bist du, Gott? Warum bist du so fern? Hast du mich verlassen? Es erscheint ihm, als ob Gott nicht mehr da ist in seiner Situation. Körperlich geht es ihm auch sehr, sehr schlecht. Er ist vollkommen entkräftigt. Seine Arme und Beine sind ausgerenkt. Sie sind gebunden oder durchbohrt. Er ist am Verhungern und Verdursten. Er ist nackt, entblößt bei denen, die ihn zu vernichten suchen. Er ist dem Tod nahe. Wenn wir dieses Lied lesen, dann erinnert es uns und auch andere Christen schon von Anbeginn an, dass es hier auch die Lage von Jesus Christus beschreibt. Psalm 22, ein messianischer Psalm. Und schon die Kirchenväter haben darüber geschrieben, wie auch Martin Luther im Mittelalter und moderne Kommentatoren auch. Also sahen die Ausleger des Psalms, dieses Psalms, nicht mehr die eigentliche Situation des Psalmisten, sagt man das? Psalmisten? Sondern sie sahen in dieser Beschreibung die Situation während der Zeit Jesu. Schauen wir uns diesen Psalm mal an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fängt dieser Psalm an. Und wer hat diesen zitiert? Wer kann es mir sagen? Jesus am Kreuz. Kurz bevor er gestorben ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal verlassen von Gott, wenn es dir schlecht geht oder wenn einer von deinen Familienmitgliedern krank ist oder du betest und betest und es scheint keine Antwort zu kommen. Ein Verzweiflungsschrei. Es erscheint, als ob Gott nicht da ist. Und wir können auch in Drangsal geraten, in Bedrängnis, finanziellen Ruin, ganz gleich was, wenn es um Sterben geht, ob unsere Lieben oder uns selber. Wo ist Gott, wenn wir deprimiert sind, Panikattacken haben, verzweifelt sind, nicht mehr ein- und auswissen? Hat er sich von uns zurückgezogen? Und wenn nicht, warum greift er nicht ein? Lesen wir weiter. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, verspottet von Leuten, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen ihren Mund und schütteln ihren Kopf. Übergib Jahwe doch deine Last. Der soll dich retten, wenn er an dir gefallen hat. Und wieder erinnert es, was geschah, als Jesus am Kreuz hing. Die Leute ihn verspotteten, nicht nur die Leute, sondern die hohen Priester, die Pharisäer, die Soldaten und die Vorübergehenden. Dieser Vers hat mich tief beschäftigt, diese letzte Woche. Sie trafen mich, als ich über den Brand der Synagoge in Graz las, wo die Menschen lachten und höhnten. Sie trafen mich, als ich an die Menschen dachte, die diesen Psalmisten verhöhnten. Sie trafen mich, als ich über die Menschen denke, die bei Jesu Kreuzigung dabei waren und sich über ihn lustig gemacht haben. Warum ist sowas möglich? Warum können wir leidenden Leute spotten? Es ist ein Unterschied, wenn wir lachen müssen, wenn einem Freund ein Vogel auf die Schulter kackt, oder wenn wir lachen, weil jemandem etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Hoffentlich lehnen wir das Letztere ab, als unpassend, als gemein, aber manchmal vielleicht nicht. Übrigens, mir ist aufgefallen, dass manche Leute, die sich gern über andere lustig machen, selbst das nicht wollen. Also wenn sich jemand über sie lustig macht, dann reagieren sie ganz, ganz schlecht. Aber es macht ihnen Spaß, sich über andere lustig zu machen. Manche Leute haben, they take themselves too serious. Die können nicht lachen über sich selbst. Die meinen, sie sind irgendwie was Besonderes und tja. Ich glaube, warum mich diese Verse so sehr ansprechen und erschüttern, ist, dass ich mich in der gleichen Situation sehe und ich sehe mich unter den Spöttern. Ich denke, wenn ich dabei wäre in Graz 1938, hätte ich mich auch über den Brand der Synagoge gefreut. Ich glaube, wenn ich dabei gewesen wäre, als Jesus gekreuzigt wurde, hätte ich ihn vielleicht auch verspottet. Gedacht, schau dir diesen an. Er wollte Messias sein. Er hat uns so viele Dinge versprochen. Wir hatten so viel Hoffnung. Geschieht ihm recht. Ich habe das in meiner eigenen Familie auch gesehen. Als ich die Tagebücher meiner Großmutter las, hat mich einiges darin erschüttert, wie sie Hitler anhimmelte und wie sie manchen Menschen gehasst hat, verachtet hat. Ihre Tochter, meine Tante, war Teil des Bund Deutscher Mädel und sie war von der Propaganda vollkommen überzeugt. Ihr beglaubigter Ahnenpass, akribisch ausgefüllt, damit sie ihre rein arische Abstammung nachweisen konnte, war ihr überaus wichtig. Sie heiratete als Teenager einen SS-Offizier, einen gewissen Schwarz. Wir machen uns lustig, weil die Amerikaner Trump gewählt haben. Aber meine Vorfahren haben in 1932 dreimal für Hitler gewählt. Und der ist ja noch viel schlimmer wie Trump. Man kann das eigentlich gar nicht vergleichen. Und nur weil die Nationalsozialistische Partei Anfang 1933 die Mehrzahl erreichte und Hitler Reichskanzler wurde, nur so konnten die Nazis dann auch überhand nehmen. In 1933, kurz danach, schrieb ein englischer Diplomat, der war Ambassador to Berlin, er schrieb, Hitler ist kein Staatsmann, doch er ist ein ungewöhnlich gerissener und dreister Aufwiegler und ist sich jeder beliebten Regung voll bewusst. He knew what people wanted. Kann das nicht von vielen Politikern auch heute noch gesagt werden? Aber ich sehe mich nicht nur vor der brennenden Synagoge, ich sehe mich nicht nur vor dem Palast des Pilatus schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ich höre mich auf dem Schädelberg von der Menge mitgerissen. Und ich glaube, ein Grund, warum ich nicht besser getan hätte, geht zurück zu 1969. Ich war in der 5. Klasse in der Volksschule in der Waldmeisterstraße in München. Unser Klassenlehrer war ein gewisser Herr Funk, im richtigen Alter, dass er ein Gauleiter während der Nazizeit war. Und ich weiß nicht, ob dem Herrn Funk viel Schlechtes widerfahren ist im Zweiten Weltkrieg oder ob er viel Schlechtes getan hat, aber er war kein guter Mensch. Der Herr Funk, Direktor in dieser Schule, hat sich jeden Morgen ein Kind aus der Klasse gezogen und hat das Kind zur Sau gemacht, fertig gemacht. Manchmal war ich das Opfer, manchmal der Reinhold Klacker, manchmal der Anton Rubisch, manchmal ganz gleich wer. Mädchen weniger, aber es gab eine, die Müller, die hat er auch zur Sau gemacht. Und wir, die nicht, also die in der Klasse waren, haben fleißig gelacht. Ich kann mich erinnern, einmal wurde ich von dem Herrn Funk, hat sich längere Zeit über mich lustig gemacht, weil ich anscheinend meine Haare nicht gekämmt hätte an dem Morgen. Und die Kinder haben mich ausgelacht. Und das hat mich zerstört innerlich. Das hat mein Selbstwertgefühl vernichtet. Und das Gleiche war ja genauso für die anderen Kinder, die er so drangsaliert hat. Und ich habe mitgelacht. Und manchmal habe ich mich geschämt und manchmal habe ich mich gefreut. Was ist es in der menschlichen Natur, dass wir über das Leiden anderer lachen können, uns lustig machen können? Was ist das? Schauen wir uns weiter den Psalm an. Keiner steht den Psalmisten bei, wie auch keiner bei Jesus war. Weiter. Die Menschen, die gegen den Psalmisten agierten, waren wie Riesentiere, mächtig, stark und einflussreich. Baschan war eine Gegend in Syrien, wo es anscheinend Riesen gab, Riesenmenschen, stärker wie sonst irgendwo. Und so beschreibt der Psalmisten seine Feinde. Auch diejenigen, die Jesus konfrontierten, waren reich und einflussreich, besonders die Hohenpriester. Sie waren diejenigen, die Jesus verhafteten, seine Hinrichtung forderten, wie auch die Menge dazu antrieb, auf den Kreuzigungstod Jesu zu bestehen. Zur nächsten bitte. Der Psalmist ist emotional am Ende, wie gesagt. Und auch Jesus im Garten von Gethsemane war vollkommen verzweifelt. Körperlich war der Psalmist vollkommen ausgelaugt und geschwächt. Jesus verhaftet am Abend, die Nacht durch in den Morgen verhört. Kein Essen, kein Trinken. Danach das Todesurteil. Danach das Ausgepeitscht werden. Danach das Kreuz zu Golgatha tragen. Danach auf das Kreuz genagelt zu werden und jetzt hängend nach Luft zu schnappen. Er ist dem Tode nahe. Und kurz vor seinem Tod erbittet er was zu trinken. Was haben sie ihm gegeben übrigens? Essig. Ja, genau. Der Psalmist sieht sich schon dem Tod geweiht. Er liegt schon im Staub des Todes. Jesus stirbt. Der Psalmist nennt seine Feinde eine Meute von Hunden, die in Stücke reißen wollen. Und die Pharisäer und die hohen Priester und die Bevölkerung und die Soldaten und sogar die zwei Räuber neben ihm beschimpfen Jesus. Nur Lukas erzählt, dass einer von diesen Räubern es bereut hat. Es scheint der Psalmist zu sagen, dass seine Feinde ihm Hände und Füße in irgendeiner Weise fixieren oder durchbohren. Und das geschah wortwörtlich, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Der Psalmist beklagt, dass er so abgemagert ist, dass alle seine Knochen sichtbar sind. Und dass ihn die Leute deswegen angaffen, was ihm sehr peinlich hat fallen müssen. Und Jesus, obwohl in allen Darstellungen mit einem Leinentuch bekleidet, war er war in Wahrheit nackt. Vollkommen nackt auf dem Kreuz, um ihn weiterhin zu beschämen. Und die Leute standen und gafften. Anscheinend ist der Psalmist auch entblößt, denn seine Kleidung wird verlost unter seinen Feinden. Und wir wissen, das Gleiche geschieht mit Jesus. Der Psalmist hat zwar über seine eigene Situation geschrieben, aber es scheint, als ob er das Leiden und den Tod Jesus schon, ja, dass er da schon Bescheid wusste und das auch beschrieb. Er schreibt danach, und ich habe jetzt nicht die Verse, er schreibt über seine Rettung, wie auch Jesus vom Tod gerettet wird durch die Auferstehung. Und dann schreibt er über was folgt, dass die Armen und die Reichen sich Gott zuwenden, dass die Fremden, die Ausländer, die Nationen sich alle Gott zuwenden, weil Gott ihn errettet aus dem Tod. Und das geschieht natürlich auch. Gehen wir zu 25, bitte. That's not the end of the story. 1991 wird die Zeremonienhalle wieder erbaut. 2000 wird die Synagoge auf dem Grundriss der alten gebaut, wieder eröffnet. Die Gemeinde ist von 2500 Mitgliedern auf 100 zurückgeschrumpft. Aber dennoch, aber dennoch. 1948 wird der Staat Israel erneut ins Leben gerufen. Und darunter waren Hunderte von Juden aus Graz, die dabei waren und das mitgemacht haben. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum oder was bringt Menschen dazu, angesichts des Leidens, das sich vor ihren Augen abspielt, zu feixen, zu spotten, sich lustig zu machen, zu lachen. Weil um das zu ermöglichen, muss man das Mitleid in sich selber töten. Man muss es loswerden. Weil nur dann spürt man nichts und hilft man nichts. Warum? Zum einen, wir können dazu erzogen werden, wie meine Tante oder wie das 7-jährige Mädchen, das zu der Zeit dabei war und mit diesem Fackelzug zur Synagoge pilgerte. Sie hat gesagt, sie haben uns Kinder, sie, die Nazis, haben uns Kinder zur Herzlosigkeit erzogen. Wir haben das Leid gesehen, doch es durfte uns nicht erschüttern. Ja, sie haben versucht, eine herzlose Generation zu erziehen. Uff. Wenn wir zu der Zeit Kinder wären, wäre es anders? Ich glaube nicht. Oder man tötet das Mitleid in seinem eigenen Herzen. Man macht sein Herz wie Stahl, wie ein Stein. Man verhärtet sein Herz. Und das ist möglich, wenn jemand bei dir anklingelt. Ich sammle Geld für Caritas oder irgend sowas. Kannst du dein Herz öffnen oder du sagst dir, nö, das Geld behalte ich lieber selber. Da gehe ich lieber essen, als dass ich da was spende. Wenn du über eine Spendeaktion für Leute in der Ukraine hörst, lass das andere tun. Ich habe schon genug. Zum einen muss man sowas tun von Zeit zu Zeit, um nicht ausgenutzt oder manipuliert zu werden. Und es gibt genügend Menschen auf dieser Welt, die machen ihr Ziel, dass sie das Mitleid und die Liebe anderer ausnützen, um sich selbst zu bereichern, zu betrügen oder auszunützen. Und manchmal müssen wir einfach Nein sagen, weil es gibt ja auch ein Ende zu unserem Mitleid. Ich weiß, als Pastor war ich öfter dem Burnout ganz nahe. Warum? Weil ich zu viel getan habe. Man muss manchmal Grenzen setzen. Aber oft unterdrücken wir das Mitleid nicht wegen dem, sondern ja, weil wir egoistisch sind. Weil ich alles für mich selber haben will. Weil ich mein Leben genießen will, um das voll auszunützen, kann ich nicht Mitleid haben mit anderen Leuten, weil ich ihnen dann helfen muss. Das geht nicht. Wir sind fast am Ende hier. Warum sollte es unmöglich sein, dass Christen ihr Herz verhärten? Warum sollte es unmöglich sein? Im ersten Johannesbrief steht, du kannst nicht sagen, dass du Gott liebst und du hast deinen Nachbarn. Du tust nichts, du hast kein Mitleid. Jakobus schreibt, wenn du meinst, du hast Glauben an Gott, aber dein Glaube hat keine Konsequenzen, wie du andere Leute behandelst, dann ist dieser Glaube was? Tot, nutzlos. Es ist kein wahrer Glaube. Wir lesen diese Verse. Diesmal, was es sagt. Wenn du Christ bist, dann ist das geschehen. In dir, in mir. Was es unmöglich machen sollte, dass wir verhärtet sind. Dass wir kein Mitleid haben. dass wir die Leidenden verspotten. Das sollte uns nicht möglich sein, weil Gott in unserem Herzen eingezogen ist durch den Heiligen Geist und seine Liebe in uns lebt. Und wir können nicht anders, als diese Liebe weiterzugeben. Es geht einfach nicht anders. Und hier die Frage. Die Frage, die ich mir selber stelle, wenn ich den Psalm lese, wenn ich die Leute sehe, die herzlos sind. Ich habe hier einen Haufen unbarmherzig, die unerbittlich, mitteilslos, gleichgültig, hartherzig. Wir haben im Deutschen so viele Wörter, die diese Situation beschreiben. Und ich schaue mich an und ich frage mich, bin ich eine solche Person? Darf ich kurz auf Englisch? So I'm going to tell you. I'm convinced that in the coming weeks and months, somebody is going to ask you for help. And if you lack compassion, if you have quenched compassion, if you have killed compassion in your life, you will not answer. And how can that be? I'm afraid that my heart is growing cold. I'm afraid that I'm like that little boy in fifth class who laughs at the misfortune of his classmates. And I pray that's not the case. And I pray that is not the case for you. Frag dich, wo ist die Liebe Gottes in meinem Leben? Und wie spielt sich diese aus? Oder habe ich mich jetzt so verhärtet, dass ich... I just don't care. Let me pray. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns lebst. Wir danken dir, dass wir über deine Liebe singen können und uns freuen können und über die ganzen guten Sachen, die du uns gibst. Aber Herr, wir sehen auch, dass wir menschlich, allzu menschlich, oft so selbstsüchtig sind und so egoistisch und so, ich weiß es nicht. Dass uns die Güte und die Liebe und das Mitleid fehlt. Und Herr, wir beten, dass du unser Herz weich machst. Wir beten, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, was du siehst, dass wir tun, was du willst. Amen.